Diätassistentinnen und herzlich willkommen zur vierten Folge von Diet Your Brain zum Thema Malnutrition Awareness Week. Wir haben heute Robert Speer eingeladen, um über das Thema Ernährungssupport bei Mangelernährung zu sprechen. Wenn ihr euch fragt, was ist Mangelernährung, wo kommt es her und was ist die Malnutrition Awareness Week, dann hört gerne in die erste bis dritte Folge von unserer Themenwoche herein. In den anderen Folgen erklären wir euch nämlich die Basics zu der Thematik. Aber wie können Ernährungsfachkräfte Patienten und Patientinnen mit Mangelernährung durch die Ernährung wirklich unterstützen? Dafür, habe ich ja gerade schon gesagt, haben wir Robert Speer eingeladen. Er ist selbst Diätassistent, hat einen Master in angewandte Ernährungsmedizin und hat zur Thematik Mangelernährung und Sarkopenie promoviert, und zwar zu den GLIM-Kriterien im geriatrischen Setting also. Er arbeitet ebenfalls im Medical Team, das heißt in der medizinischen Abteilung von Nutritia. Und damit ist er natürlich auch ein Fachmann und ich könnte ihn mit Fragen löchern. Und zwar, welche Möglichkeiten des Ernährungssupportes gibt es denn für Menschen mit Mangelernährung, Robert?
Die DGEM, Merle, tut uns da tatsächlich mit der Pyramide der Möglichkeiten eine ganz gute Variante aufzeigen, wo es erstmal darum geht, die Basis, also die unterstützenden Maßnahmen zu nehmen, eine gute ausgewogene Ernährung und wenn das eben nicht ausreicht, dann auch ergänzende bilanzierte Diäten beispielsweise oder eben nach Intentionen auch enterale Ernährung oder eben nach oben die Kaskade zu nutzen.
Kannst du uns das noch ein bisschen bildlicher erklären?
Also im klinischen Bereich oder auch im Ambulanten ist ja so, dass man, denke ich, gar nicht so häufig 100% auf einer Schiene fährt. Das heißt, wenn jemand vielleicht nur die dreiviertelte Portion oder halbe Portion verzehrt, dann fehlt was. Wir haben eine Energie- und Protein-Nährstofflücke. Und da kann man in dem Beispiel dann zum Beispiel mit einem Fortimel, wo ja ganz kompakt sozusagen die Nährstoffe, die Energieproteine enthalten sind, eben den Ausgleich schaffen, so dass es quasi eine runde Sache wird und der Patient, die Patientin bekommen, was sie wirklich brauchen, um dann eben den Genesungsprozess so auch weiter sozusagen verziehen.
Und was würdest du sagen, wie sieht so ein typischer Ernährungsplan aus für die Behandlung von Mangelernährung? Du hast gerade schon Trinknahrung genannt. Was gibt es sonst noch oder wie würdest du das jetzt als Experte gestalten? Nimm uns da mal ein bisschen mit.
Also ich glaube, den typischen Ernährungsplan gibt es nicht. Und genau deswegen gibt es ja uns auch als die Fachkräfte, wo wir dann im Assessment so nach dem GNCP, dem German Nutrition Care Process, schauen, was ist mit dem Patienten, der Patientin, wo ist er, wo sind die Bedürfnisse. Wir machen das Assessment, um dann unsere Ernährungsdiagnose individuell sozusagen stellen zu können und dann eben auch in die Therapieplanung einzusteigen. Für mich jetzt aus dem geriatrischen Setting. Wir nutzen ganz gern das DoMAP-Modell, wo es darum geht, dass man Determinanten, die den Einfluss auf die Mangelernährung haben, von der Frau Professor Volkert eben publiziert, uns anschauen. Da geht es darum, beispielsweise habe ich eine Kaustörung, die hat dann einen Einfluss auf die Verarbeitung, auf die Nährstoffdichte, auf die Menge, um eben diese Zusammenhänge besser rausarbeiten zu können und auch eben den richtigen Ansatzpunkt für unsere Maßnahmen dann zu ermöglichen.
Und wie würdest du jetzt zum Beispiel Leute unterstützen? Also hast du da irgendwie einen Patienten oder eine Patientin, die du gerade im Kopf hast, wo du bestimmte Maßnahmen dann integriert hast? Also zum Beispiel, dass du gesagt hast, essen sie mal oder probieren sie mal das und das Lebensmittel oder wie würdest du das machen?
Ich würde sagen, es kommt darauf an. Die meisten meinen ja, also ich sage einfach so vom älteren Setting her, sie brauchen nicht mehr so viel und es stimmt ja auch, wenn es um die Energie geht. Der Grundumsatz sinkt ja grundsätzlich über die Lebensphase nach hinten raus, aber der Proteinbedarf, der steigt und im Krankheitsgeschehen erst recht noch, weil natürlich ein erhöhter Verbrauch auch da ist. Und da schaut man natürlich, dass man mit der normalen Ernährung ermöglicht, was geht und dann vielleicht eben passend ergänzt, wo eben die Lücken vorherrschen. Und es kann mal was Schnelles sein, dass vielleicht jemand, der auch vielleicht gerade ein bisschen mit dem Schlucken Probleme hat, ich rede jetzt nicht von der Dysphagie, wo man vielleicht einfach eine Suppe wie anreichern kann durch natürliche Lebensmittel und eben dann zusätzlich vielleicht auch mit dem Fortimel neutral als Beispiel, wo dann die Nährstoffdichte reinkommt. Weil ganz zentral ist ja, mit Energie anreichern ist vielleicht gar nicht so sehr die Herausforderung, aber wir brauchen ja auch die Mikronährstoffe, weil nur Fett und Butter rein, das bringt die Leute nicht weiter, wenn wir ehrlich sind.
Da hast du auch schon ein bisschen anklingen lassen, was ja auch so Vorteile sind von so medizinischer Trinknahrung im Vergleich zur normaler Ernährung. Was gibt es dann noch für Vorteile oder wie setzt du das am liebsten ein?
Also um vielleicht den kleinen Schritt zurückzugehen. Wir wissen ja aus großen zentralen Studien wie der Effort-Studie, dass es wichtig ist, mindestens 75% vom Energie- und Proteinbedarf vom Individuellen zu decken, um eben die Vorteile, heißt eine Reduktion an Komplikation und Sterblichkeit, wirklich rauszuarbeiten bei Patienten mit Mangelernährung. Gerade wenn man mehr im Krankheitsgeschehen ist, man kann sich vielleicht selber vorstellen, man hat eine Inflammation, man hat vielleicht ein akutes Krankheitsgeschehen, dann ist der Körper geschwächt, aber die Person dahinter auch. Und dann ist es eben wichtig, vielleicht auch mit leichten Maßnahmen hier eine Unterstützung zu bieten. Da wird sich niemand 3 Stunden in die Küche stellen können, um sozusagen da von Grund auf sozusagen loszulegen. Ich glaube, dass man mit einer medizinischen Trinknahrung eine gute, eine kompakte Möglichkeit hat, hochwertige Nährstoffe sozusagen dem Körper bereitzustellen, gerade vielleicht auch für Patienten. Ich denke, ich habe gerade so ein Bild von einer COPD-Patientin vor Augen, die ja häufig auch während dem Essprozess schon ermüden und dann diese Menge, sozusagen diesen Bedarfsdeckung nicht unbedingt erreicht wird. Auch da kann man vielleicht sozusagen sowas mit einsetzen. Ich denke, der Vorteil ist auf jeden Fall, dass es vielseitig sein muss, das heißt eben auch abwechslungsreich, eben auch von den geschmacklichen Möglichkeiten, dass man verschiedene Rezepte ausprobieren kann. Ich denke, die Kombination aus normaler Ernährung und Ergänzung, das ist das Ideale.
Und hättest du mal einen Beispieltag für uns? Das würde mich ja total interessieren, vor allem auch so im geriatrischen Setting. Was würdest du einer Patientin oder jetzt dieser COPD-Patientin so zum Frühstück, Mittag und Abend oder auch Zwischenmahlzeiten empfehlen?
Also grundsätzlich, wir wollen sozusagen aufs Protein gehen und denken vielleicht auch ein bisschen dran, wenn jetzt jemand 2 Frühstücksbrote frühstücken muss oder soll, dann ist es mit dem Kauprozess etc. ermüdend. Vielleicht kann man da eine Teilvariante mit einem angereicherten Quark, mit einem angereicherten Joghurt sozusagen mitverwenden. Sachen, die eben auch vom Verarbeitungsprozess, heißt vom Kauprozess und vom Abschlucken nicht zusätzlich belastend sind. Das wäre vielleicht wie eine Möglichkeit. Eine Suppe kann gut angereichert werden. Oder eben vielleicht ist was in der Geriatrie, aber auch ansonsten eigentlich schon gut ankommt, dass man die Kombination macht für zum Beispiel einen Kaffee und statt einer normalen Milch dann ein Fortimel Cappuccino mit rein. Manchmal berichten ja schon auch Patienten, dass sie den Süßegrad vielleicht intensiver wahrnehmen. Und die Bitterstoffe aus dem Kaffee, die haben eine tolle Möglichkeit, die überdecken das so ein bisschen. Und dann ist es wie ein schöner Creme-Kaffee. Nachmittags fällt mir jetzt gerade noch so ein, das ist eigentlich was wir auch ganz gern machen. Fruchtige Möglichkeiten, dass man sagt, man hat vielleicht eine fruchtige Trinknahrung vom Aroma wie Erdbeer und macht noch einen kleinen Schuss Buttermilch oder Kefir mit drauf. So mit der Milchsäure, das rundet so ein bisschen ab, ist dann sozusagen wie so ein Joghurt-Drink. Aber eben, und das ist das Wichtige, wir brauchen ja die Nährstoffe und dieses Kompakte, dass es nicht belastend ist und eben gut einzunehmen, weil nur so wird es durchgehalten. Und das, sage ich noch ganz kurz, ist eben das, was ja auch diese große Effort-Studie zeigt. Mit der Entlassung jetzt aus der Klinik beispielsweise endet nicht die Mangelernährung. Und deswegen ist es ganz wichtig, eben auch die Therapie weiter zu vollziehen, um eben diese Vorteile hinsichtlich Komplikationsrate und Sterblichkeit, die eben ja ganz evident ist, nachhaltig sozusagen ja, zu adressieren.
Ja, da wäre meine Frage, wie können denn dann die Patientinnen Unterstützung durch Diätassistentinnen finden? Also jetzt im Klinikkontext hoffe ich ja, oder kannst du mir ja die Realität einmal sagen, wie man da die Leute findet, aber auch dann halt im Nachhinein.
Ja, in der Klinik wäre es ideal, wenn natürlich die Diätassistenz sozusagen auf der Station vertreten ist. Wir wissen aus dem großen Ernährungsreport von der DGE im Rahmen Auswertung von den Nutrition Days, dass es da glaube ich nur 10% sind und dass wir da leider deutlich niedriger liegen im Vergleich zu den europäischen Ländern um uns herum. Gehen wir davon aus, wir haben die Ernährungsfachkraft. Ja, es hat Potenzial, das wegen ein Aufruf an alle, geballt voranzugehen. Aber in der Klinik, wie gesagt, ist in der Regel auf jeden Fall eine Ernährungsfachkraft da, wo auch immer die angesiedelt ist, die dann über eine ärztliche Verordnung angefordert werden kann. Ja, und ambulant können Patienten grundsätzlich eine Ernährungstherapie, das Heilmittel, in Anspruch nehmen. Es bedarf eben auch der Verordnung durch einen Arzt. Und die Krankenkassen staffeln das unterschiedlich, aber können eben hier eine ergänzende Leistung sozusagen ermöglichen. und uns zu finden, das war ja die Ausgangsfrage, Entschuldigung, ich bin da direkt abgeschwiffen, ist natürlich einmal, also der Berufsverband VDD hat natürlich seine Expertensuche, wo man dann in seine Region beispielsweise nach der Postleitzahl suchen kann. Oder eben, falls man da niemanden gefunden hat, dann gibt es natürlich jetzt auch die Plattform eZert für die qualifizierten Ernährungsfachkräfte, wo eben einfach dann für Patienten und deren Angehörige Ernährungsfachkräfte zu finden sind. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass da nicht viel Zeit vergeht, sondern dass direkt nach einem Anschlussaufenthalt sozusagen auch eine Weiterversorgung ermöglicht wird.
Und das Gute ist ja auch, dass wenn man eine vorliegende Mangelernährung hat, dass man ja auch im ambulanten Setting die Trinknahrung verordnungsfähig ist über Hausarzt oder Hausärztin. Ist das richtig?
Genau, grundsätzlich sind Trinknahrungen eben bilanzierte Diäten, wenn eben keine, so ist ja die Definition, keine ausreichende Ernährung über andere Art und Weise möglich ist, rezeptierbar, ob vom niedergelassenen Hausarzt oder eben auch vom Facharzt. Dafür ist eben sicher gut, dass wir aus der Klinik raus nach dem GNCP unsere Diagnose und unser Monitoring eben auch gemacht haben und das eben auch mit dem Brief nach draußen kommuniziert wird, sowohl für den niedergelassenen Arzt, aber auch natürlich für uns Fachkollegen, die wir ambulant tätig sind, um hier sozusagen direkt anschließen zu können und damit ja auch die Dokumentation darüber zu haben, was notwendig ist als Therapie. Und Therapie, das macht gerade noch so einen kleinen Link in meinem Kopf. Wir bieten ja von Nutricia My Therapy. Das ist eine App, die Patienten oder eben vielleicht auch Angehörige mit unterstützen kann, wenn sie Trinknahrung einsetzen möchten. Da kann man die sozusagen hinterlegen und kriegt Erinnerungen beziehungsweise eben auch Informationen rund zum Thema, um das in den täglichen Alltag. Das war deine Frage vorhin, wie können wir unterstützen, um eben diese Unterstützung und diesen Prozess. Es braucht immer wieder Impulse, weil natürlich ja, der Alltag trotzdem mit seiner Belastung weiterläuft, dass man da sozusagen eine Impulse setzt.
Robert, vielen lieben Dank für deine Einblicke in deine Arbeit. Das war ja nur ganz kurz und knapp, aber vielleicht können wir ja auch mal eine gesamte Folge über Diätassistentinnen der Geriatrie machen. Danke, dass du da warst.
Merle, ganz lieben Dank für die Möglichkeit und die können wir auf jeden Fall auch noch mit aufnehmen. Ich meine, für alle, die da draußen sind, Geriatrie ist echt ein cooles Thema, Altersmedizin, weil es wird uns alle betreffen. Also bleibt dran.
Und somit kommen wir zum Ende unserer Themenwoche zur Malnutrition Awareness Week. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und sie hat euch vor allem weitergebracht, fachlich, aber euch auch inspiriert und natürlich motiviert, nächstes Jahr bei der Malnutrition Awareness Week ebenfalls aktiv zu werden, falls ihr das nicht schon seid. Die Tools und aber auch die Informationen, die Robert genannt hatte, werden wir alle in den Shownotes verlinken, damit ihr euch das alles in Ruhe ansehen könnt. Außerdem findet ihr auch nützliche Tipps für PatientInnen auf mangelernährungbekämpfen.de. Und ich würde sagen, damit habt ihr genug Input erst einmal. Und ich freue mich, wenn ihr zugehört habt. Gerne schickt uns eine Bewertung oder beziehungsweise bewertet den Podcast gerne, wenn ihr euch über das Thema noch weiter austauschen möchtet. Dafür haben wir unsere Social Media Accounts, Instagram, Facebook oder auch LinkedIn. Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben unter dietyourbrain@web.de. Und damit freue ich mich auf die nächste Folge im Dezember.